und Helden da draußen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei unserer Kita-Helden-Show. Hier ist es okay. Und das Thema, dem wir uns heute widmen wollen, ist ein hochspannendes, vielleicht sogar ein brandaktuelles, nämlich das Thema, wer darf eigentlich in einer Kita arbeiten? Es geht um die Kompetenzen und die Fähigkeiten der Fachkräfte, aber es geht auch darum, die große Frage, wie gehen wir denn mit Praktikanten, mit Auszubildenden und mit FSJlern, mit Bundesfreiwilligendienstlern, aber auch in manchen Bundesländern bereits erlaubt, mit der Zuarbeit von Eltern und. Dazu habe ich mir großartige Gäste eingeladen, die nicht nur als Mensch mit einer Meinung hierher gekommen sind, sondern auch in einer Rolle, in einer Funktion. Für euch da draußen ist es nur noch mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Wir bewegen uns hier nicht auf einem Grad zwischen richtig und falsch. Darum geht es heute gar nicht. Es geht darum, dass wir über dieses so schwierige und ja auch heikle Thema aufrichtig miteinander sprechen. Aufrichtig heißt auch, ohne Angst verurteilt oder bewertet zu werden. Also es ist ganz wichtig, helft uns dabei, dieses Thema da draußen in der Kita-Welt lebendig zu machen, indem ihr euch euer Werturteil über uns spart. Das macht nämlich gar keinen Sinn, ist auch völlig ineffizient, sondern überlegt euch, was könnt ihr mit dem anfangen, was ihr hier heute von uns gehört habt. Und nehmt es mit raus in eure Kita-Teams und besprecht es mit euren Kolleginnen und Kollegen, mit den Leitungen, mit den Fachberatungen, mit den Trägern, den Behörden etc. Macht das Thema lebendig, so wie wir es tun. Sucht nicht nach richtig und falsch oder nach böse und gut, sondern sucht nach Argumenten, sucht nach dem, was wir heute versuchen, nämlich einen Maßstab zu entwickeln. Eine Basis, auf der wir Entscheidungen treffen können im Hinblick auf die Kompetenzen, die Leistungsfähigkeit oder die Leistungskompetenz, die eine Kita-Fachkraft mitzubringen hat, damit die Idee einer Bildungsinstitution Kita funktioniert. An der Stelle will ich jetzt einfach zu meinen Gästen kommen und sage Hallo und weiche jetzt aus und würde mich freuen, wenn ihr euch ganz kurz vorstellen wollt. Vielleicht fangen wir mit dir an. Magst du kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
Ja, mein Name ist Claudia Theobald. Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren in einer Kita, bin Qualitätsbeauftragte meiner Kita und heute bin ich hier in meiner Rolle als Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz.
Wow, sag ganz kurz, wie viele Jahre Berufserfahrung hast du denn schon?
33.
33 Jahre, super, ich danke dir. Wer bist du?
Hallo, mein Name ist Christine Stark-Fürsicht. Ich gehöre auch zum Kita-Fachkräfteverband, bin dort die zweite Vorsitzende. Heute bin ich hier als Kita-Leitung, weil ich leite eine Einrichtung von 4 Gruppen mit ca. 90 Familien. Bin jetzt seit 22 Jahren schon im Berufsfeld drin und davon schon 15 Jahre als Leitung tätig.
Wahnsinn, ja. Ich danke dir. Wer bist du?
Mein Name ist Karin Gräf, ich bin Elternvertretung hier. Ich habe selbst 3 Kinder und bin schon in der Elternmitwirkung, seit mein erstes Kind, das jetzt 10 ist, in die Kita gekommen ist, also seit ungefähr 7 Jahren. Ich bin da auf der örtlichen Ebene Elternausschuss gewesen, dann Kreiselternausschuss, jetzt auch Landeselternausschuss, mit Verbindung noch zur Bundeselternvertretung und habe da inzwischen schon einige Erfahrungen sammeln können.
Wahnsinn! Ich komme nochmal ganz kurz hier zu euch. Und will euch damit sagen, wie toll es ist, dass ich diese großartigen Gesprächspartnerinnen heute mit am Start habe, dass wir sozusagen alle Rollen mal vertreten haben. Und wichtig für euch da draußen sind nochmal ganz kurz die Spielregeln, die habe ich nämlich gerade vergessen. Ihr seht vielleicht hier auf dem Boden haben wir Felder. Wir haben das rote Feld, wir haben das gelbe Feld und wir haben das grüne Feld. Die Show heißt ja, ist das okay oder ist es für dich okay? Ich werde also Fragen stellen und diese Fragen werden wir ausdiskutieren und werden immer wieder mal merken, okay, hier bin ich klar positioniert, das geht für mich gar nicht, rote Linie, no go. Oder gelb heißt, ja, da bin ich mir noch nicht so sicher oder ja, das ist für mich okay, aber nur mit Ausnahmen oder mit bestimmten Absprachen. Und das grüne Feld steht dafür, dass hier jemand sagt, na, das ist, also da bin ich ganz klar aufgestellt, das ist für mich in Ordnung, da brauche ich auch keine Ausnahmen, das ist für mich ganz klar, hier bin ich auf dem Ja-Feld, hier auf dem weiß noch nicht ganz genau oder nur mit gewissen Absprachen und hier ist ein absolutes No-Go. Jetzt gehen wir direkt in den Austausch und ich wünsche euch ganz viel Spaß und euch natürlich auch. Ich ziehe aus meiner Hose den bekannten Zettel, den ihr schon aus der ersten Show kennt und fange jetzt einfach mal an, ein paar Dinge in den Raum zu werfen und wir gehen in den Austausch. Und ihr positioniert euch als erstes mal so nach Bauchgefühl und ihr dürft natürlich immer wieder auch wechseln, wenn ihr merkt, ach, aufgrund der Argumente verändert sich eure Sichtweise. Das ist ja das Geile. Das ist die Wahrnehmung, die sich wie bei Club der Toten Dichter, wir stellen uns sozusagen immer wieder mal auf den Tisch und verändern damit unseren Blickwinkel und gucken mal, was mit uns passiert. Los geht's. Und zwar in einer Kita. Ist es für dich okay, wenn da Menschen arbeiten, die drogensüchtig sind oder generell unter einer Sucht leiden?
Darf ich eine Verständnisfrage stellen?
Ja, bitte, ja, genau. Dafür ist es gedacht.
Ja. Sind die in Behandlung?
Das müssen wir diskutieren, okay, miteinander. Ach, okay, genau, gelbe Linie, also ja, müssen wir nochmal schauen. Ja, dann lass uns doch mal direkt damit anfangen. Jetzt hast du schon die erste Frage gestellt, du stehst direkt auf gelb. Drogensüchtige Kita-Fachkräfte bzw. Kita-Fachkräfte mit einer Sucht. Wir haben es alles noch nicht definiert. Was ist da für dich relevant oder wichtig?
Also Sucht ist ja ein riesengroßes Spektrum und auch eine riesengroße Grauzone. Also wir wissen alle, Alkoholismus ist ja was, was mittlerweile leider sehr oft auch gesellschaftsfähig ist. Ja. Und ist ja auch eine Sucht, die bekannt ist und auch oft sehr im Verborgenen passiert. Es ist für mich nicht okay, wenn diese Menschen betrunken auf die Arbeit kommen und dann mit Kindern arbeiten. Also dann wäre ich direkt hier. Mhm. Aber wenn diese Menschen in Behandlung sind, finde ich es halt schwierig. Und wenn die das dann versuchen, für sich in den Griff zu kriegen und es keine Auswirkung auf den pädagogischen Alltag oder auf die Kinder oder auf die Elternschaft hat, dann finde ich, haben diese Menschen eine Chance verdient. Also ich würde die nicht generell rausnehmen, solange sie in Behandlung sind. Sind die suchttechnisch, hat es Auswirkungen auf den Alltag, stehe ich direkt bei Rot. Aber sind die auf dem Weg und finden für sich eine Lösung, dann haben die auch ein Recht, wieder in den Arbeitsprozess zurückzukommen.
Okay, bevor wir gleich zu dir kommen, weil du hast direkt dann gewechselt, heißt das auch, für dich reicht es, wenn jemand auf dem Weg ist. Er muss also nicht gesund sein und darf dann erst arbeiten.
Nee, also ich finde, der muss schon diese Therapieform abgeschlossen haben. Da sind ja verschiedene dabei.
Okay, also der darf nicht so, Christine, ich bin irgendwie drogensüchtig und ich merke, das nimmt mir Möglichkeiten, am Leben teilzunehmen, aber ich habe jetzt einen Therapeuten gefunden, ich fange jetzt mit der Therapie an. Dann darf ich noch nicht bei dir arbeiten. Okay, wie siehst du es?
Ein trockener Alkoholiker ist süchtig. Ja. Also, der ist. Und da sage ich, wenn jemand trockener Alkoholiker oder therapiert, ich weiß nicht, wie man sagt, trockener Drogensüchtiger, sagt man ja dann nicht, aber also in diesem Sinne. Dann würde ich sagen, und der offen damit umgeht, das wäre auch noch sowas, dass ich finde, das muss, sollte auch, also jetzt nicht allen transparent gemacht werden, aber irgendwo im Team oder so vielleicht schon. Dann würde ich sagen, natürlich soll derjenige eine Chance haben. Und oft gibt es auch Leute, die, nachdem sie sowas überwunden haben, sogar sehr starke, empathische, tolle Persönlichkeiten sind, die auch ein Gewinn für eine Kita sein.
Manche werden sogar Trainer und Coach, ne? Also, oder Dozent für sowas. Danke erstmal für deine Meinung. Ich check erstmal die Meinungen ab, dann gucken wir, wo können wir noch diskutieren. Wie stehst du dazu? Du hast jetzt auch nochmal die Position geändert.
Genau, also es gibt einen Riesenunterschied zwischen ich bin süchtig und ich brauche noch Hilfe und ich habe schon einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Am Ende eines bewussten Entwicklungsprozesses zu stehen, ist eigentlich so die beste Voraussetzung, mit Kindern arbeiten zu können. Manche Leute haben das einfach intuitiv drin, aber gerade in unserer komplexen Gesellschaft ist dieses, ich habe mich ganz bewusst mit meiner Persönlichkeitsentwicklung befasst, eigentlich sogar das, wo ich sagen kann, hier kann ich richtig gut arbeiten, in der Kita, weil ich da ja mit Kindern, aber auch mit meinem Träger arbeite, mit den Eltern arbeite. Und ich kenne die Fallstricke. Ist ein riesen, riesen Bonus. Mhm. Aber auch da wieder, deswegen jetzt nicht generell, nicht jede Sucht ist auch komplett endgültig zu überwinden. Ne? Aber
ja,
das muss man nämlich auch
manche
sehen. Deswegen würde ich
Leben
wahrscheinlich
mit,
nicht für immer hier stehen bleiben. Ja, aber diejenigen, die quasi aus so einem Problem rausgekommen sind durch einen Entwicklungsprozess, und dann muss man aber auch gucken, kann man das denn in irgendeiner Form auch ein bisschen abprüfen?
Ja.
Nicht mit einem Abhaktest, sondern vielleicht auch durch Beobachtung der schon vorhandenen Fachkräfte, probezeitmäßig.
Das bedeutet ja, lasst uns jetzt mal kurz in die Diskussion gehen, das bedeutet aber auch, dass die Menschen, mit denen wir dann arbeiten, also die Kita-Fachkräfte, die Kita-Leitung, manchmal die Fachberatung, je nachdem wie oft sie überhaupt in der Kita ist, die müssen ja auch ein psychologisches Gespür für Menschen haben und auch die Fähigkeit, mit solchen Menschen in den Austausch zu gehen? Weil du ja gerade sagst, nicht nach Standardtest, sondern auch so ein bisschen auf, naja, denen muss man menschlich begegnen und auch mal abchecken, okay, wo bist du gerade für dich? Bist du zufrieden mit dir? Bist du im Vollbesitz deiner Kräfte, deiner Fähigkeiten? Dafür brauche ich ja auch eine gewisse Fähigkeit, oder?
Also als Kita-Leitung würde ich dir jetzt sagen, ich finde, du müsstest da drin halt gecoacht werden. Also du brauchst auf jeden Fall nochmal eine Basisqualifikation oder die würde mit reingehören, ja, wie du mit Menschen umgehst mit Suchtcharakter. Weil wir darf das nicht vergessen, das Spektrum ist riesengroß. Von Medikamentensucht, ja, über wirklich Drogenabhängige, ja, und Alkoholismus ist ja alles mit dabei.
Auch die Anzeichen, genau, die so jemand aussendet, die kenne ich nicht, wenn ich mich damit nicht beschäftigt habe.
So, und gerade auch Medikamentensucht, das geht sehr fließend und auch sehr schnell. Also ja, wenn du Schmerzmittel lange Jahre gekriegt hast, ich meine, gerade auch in Amerika ist es ja so, du bekommst sehr schnell Schmerzmittel und diese Menschen driften wirklich massiv ab, obwohl sie eigentlich ein Schmerzmittel bekommen haben, ja, weil sie vielleicht eine Verletzung hatten oder. Ja. Und in Deutschland ist es ja auch der Fall. Du kriegst ja auch Schmerzmittel relativ frei verkäuflich. Auch da kannst du ganz schnell abhängig von werden, die dann auch müde machen, die auf die Psyche sich auslegen. Und deswegen finde ich, da müsste meiner Meinung nach nachqualifiziert werden oder das hat was mit Personalführung zu tun, dass du als Leitung dementsprechend aufgestellt wirst. Wie gehst du damit um? Wie gehst du auch mit um, wenn Kollegen von, was weiß ich, wenn jetzt eine Kollegin einen Partner verloren hat, dadurch in den Alkoholismus fällt, wie sprichst du es an? Weil es sind sehr unangenehme Themen dann auch. Oder wie kommst du mit ihr in den Austausch? So, und da bin ich jetzt bei Claudia. Diese Menschen sind ja schon gefallen. Ja, deswegen habe ich gesagt, also du brauchst einen Prozess, wo du eine Grenze ziehst als Einrichtung, sagst, hier, hör zu, das geht gerade nicht. Such dir Hilfe, stell dich auf, dann sind wir für dich da. Aber dann musst du auch ein Päckchen haben, das du mitbringen kannst und denjenigen helfen kannst. Und ich würde es zum Beispiel nicht im ganzen Team ansprechen, weil du hast ja auch einen Schutzauftrag auch diesen Menschen gegenüber. Ja. Aber ich finde, es gehört zum Träger und zur Leitung oder ins Leitungsteam. Mittlerweile reden wir ja ganz oft von Leitungsteams, dass die sich da gegenseitig dann auch positionieren und unterstützen können. Deswegen ist es bei mir, es bleibt bei mir bei Gelb, weil die Voraussetzungen, wie du damit umgehst, die müssen total gut ausgelotet sein. Also das ist nicht komplett schwarz oder komplett grün.
Aber ganz kurz, haben wir die Voraussetzungen? Haben wir überwiegend, würdest du jetzt aus dem Bauchgefühl, aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass wir in den Kitas eine gute Begleitung von Coaches haben, um diese Nuancen kennenzulernen? Und haben wir auch die, ich höre ja zwei Dinge bei dir, nämlich einmal, wir brauchen Begleitung, wir brauchen Coaching und Training, wir brauchen Menschen, die uns Dinge beibringen und zeigen, die wir selber noch nicht gelernt haben oder gespürt haben. Und das andere ist ja, wir brauchen auch Offenheit. Also wir brauchen ja Leute im Team, die sagen, ich will auch das lernen, mit in den Austausch zu gehen, auf solche Dinge zu achten. Mhm. Haben wir das in der Kita-Szene?
Nein.
Nein, das fehlt, ganz klar.
Ja, komplett.
Lass uns ganz kurz zu dir gehen. Du wolltest nämlich eben noch was sagen.
Ja, ich wollte was sagen. Das ist dieses Thema, da mache ich mir auch viele Gedanken drüber, betriebliches Gesundheitsmanagement.
Ja.
Das gehört da rein. Das wäre auch eine Trägeraufgabe.
Also nicht nur Fitnessgutscheine als Benefit, sondern wirklich mal
von den Gutscheinen
Prävention
an, dass zum Beispiel, und Gesundheits- auch Trägergespräche stattfinden, Personalgespräche über gesundheitlichen Zustand oder Belastungen. Also wir haben auch in unserer Kita eine amtsärztliche Untersuchung. Und das ist aber dann nur, da kriege ich dann Blut abgenommen und ob mein Impfausweis stimmt. Aber die Sachen wären vielleicht mindestens genauso wichtig, dass eine Ärztin da auch Zeit hat oder ein Arzt und mir sagen kann, ja, wie geht's Ihnen seelisch, psychisch, wie sind die Belastungen, was könnte der Arbeitgeber tun, damit sich, also auch so offene Dinge, wenn jemand sehr häufig Fehlzeiten hat, ja, dann auch zu sagen, lassen Sie uns doch mal drüber reden, warum denken Sie, dass das jetzt so war? War das jetzt nur in dem Jahr so? Ja. Gibt's da längerfristige
Gründe? Also so eine Ursachenforschung.
Ja, und dann aber auch ein Angebot, was können wir tun als Arbeitgeber, als Kita,
Vorsorge und
damit
Prävention.
Vorsorge, Prävention oder damit es wieder besser wird, sage ich mal. Ne?
Claudia, ich unterbreche dich jetzt hier, weil das Thema später nochmal kommt. Und dann werden wir uns dem Thema nochmal widmen. Was ich gerne zum Abschluss dieses Themas nochmal ganz kurz machen möchte, denn wir triggern ja nur ein bisschen an, damit ihr Futter habt zum Diskutieren, ist, lasst uns ganz kurz über die Definition von Sucht reden. Ist es okay für euch, wenn Leute, die rauchen, in einer Kita arbeiten?
ja.
Genau, positioniert euch ganz kurz.
Ja.
Wollt ihr ganz kurz ein Statement dazu? Wir wollen nicht groß diskutieren, ich glaube, aber es wäre interessant, einfach vielleicht nur kurz zu hören. Für dich, ich meine, du hast dich klar positioniert, du sagst, ja, Rauchen ist okay, ohne Einschränkung. Das heißt, Kettenraucher sind für dich oder Leute, die 10 Pausen am Tag brauchen, um rauchen zu... Also doch nicht ganz okay.
Also die Definition, ich bin Raucher, ist für mich... okay, ja. Aber in der Kita wird nicht geraucht und es gibt auch keine Extrapausen zum Rauchen.
Also doch mit Einschränkung, Claudia.
Ist das dann eine Einschränkung?
Okay?
Ich meine, das eine ist die Definition, ich bin ein Raucher. Also ich persönlich, ich hätte niemals einen Raucher geheiratet. Also für mich ist das ganz...
Aber also es geht ja jetzt damit, um den beruflichen... Raucher dürfen in einer Kita arbeiten
wenn
aber
sie,
wir müssen dann nochmal darüber sprechen, inwiefern...
Ja, dann wäre es doch gelb, genau.
Okay,
ja.
Wie ist es bei dir?
Ich finde die Rahmen, also es muss halt stimmen. Kettenraucher, wie du gerade gesagt hast, der alle 2 Minuten sagt, ich gehe da mal aus der Gruppe, ich muss eine rauchen, ist ein No-Go. Ja? Mhm. Aber wenn du Menschen hast, die 2 oder 3 am Tag brauchen und man kann das im Team miteinander vereinbaren und hat dafür dann ausgelotet, was geht nicht, dann ist es für mich okay.
Wahrscheinlich geht es auch nochmal darum, auch was bringe ich dann mit? Also wie rieche ich dann auch gegenüber den Kindern, mein Atem etc.
Also wir haben Kollegen, die nehmen dann einen Bonbon oder die haben einen Kaugummi, damit kann ich leben. Ja. Oder eine Kollegin, die hat dann nochmal so ein Düftchen. Also ist alles in Ordnung, damit auch für die Kinder nicht ist, die gehen auch Hände waschen, dann wäre es für mich okay.
Wie sieht es bei dir aus? Du bist auch auf Gelb.
Ja, also es muss definitiv Einschränkungen geben, weil dass ich rauche, dass ich das brauche, wie es jetzt gerade gesagt wird, das sagt ja was. Ich bin nervös. Das ist nicht unbedingt die beste Qualifikation für den Erzieher, dass er nervös ist, wenn er gerade. Und der Geruch, ganz wichtig. Wenn ich riechen kann, ist es giftig.
Ja.
Ganz einfach. Und wenn die Kinder es riechen können, ist es giftig für die Kinder.
Ah, spannender Gedanke. Ich würze das jetzt noch mal ein bisschen. Wir sprechen ja zumindest mal in den Kitas-Teams mittlerweile schon übers Rauchen. Wie oft dann jemand Pause macht, wie er dann riecht, wobei das immer noch ein sehr heikles Thema ist und viele versuchen es unter den Teppich zu kehren oder gar nicht erst anzusprechen oder ist so selbstverständlich. Was willst du hier von mir? Ich darf sein, wer ich will. Ich rauche hier und du musst mir meine Pausen zugestehen, weil sonst ist das ein Eingriff in die Privatsphäre. Ich sehe das sehr anders. Allerdings hier an der Stelle, wir reden gar nicht über Alkohol. Wie ist denn das eigentlich? Ich glaube nicht, dass auch ihr schon mal in eurem Team darüber gesprochen habt. Wie viel darf ich denn an Alkohol konsumieren? Und wir sprechen ja nicht nur darum, Alkohol in der Kita, sondern generell, darf ich Alkohol trinken, wenn ich in einer Kita arbeite? Was würdet ihr sagen? Ist das okay?
Verständnisfrage, privat oder im Alltag?
Sowohl als auch. Erstmal für mich ist es okay, wenn ich Alkohol trinke in meiner Lebenszeit, nennen wir es die Lebenszeit, und in einer Kita arbeiten möchte. Da hast du schon direkt gesagt, Einschränkung. Fangen wir doch mal mit dir an und dann kommt ihr vielleicht auch noch, weil ihr sagt, naja, jetzt müssen wir mal gucken, zu Hause ja, aber wenn ja, wie viel? Vielleicht nimmt das ja auch Einfluss darauf. Willst du ganz kurz deine Gedanken dazu?
Ja, deswegen war es ja eben meine Frage. Also wenn es Auswirkungen auf meinen Arbeitsalltag hat, so dass ich, wir nennen es jetzt mal provokant, ich mich abends abschieße und ich den Frühdienst nicht bedienen kann, dann hätten wir ein Problem, weil dann trifft es ja wieder die Arbeitswelt. Ja. Wenn es jetzt in Reu-Hesse sagt man so schön, um Shoppen geht, den ich abends getrunken habe, dann wäre ich auch bei Grün. Ja. Also ich finde immer, sobald es Auswirkungen auf meine Arbeit hat, reden wir davon, bin ich wieder Richtung Sucht unterwegs und dann brauche ich wieder eine Auslotung, wo stehen wir gerade?
Okay, so einfach mache ich es dir nicht. Und zwar, weil das ist der Einfluss auf die direkte Arbeit. Aber was ist denn, wenn ich aufgrund von psychischen Herausforderungen abends meine Flasche Wein brauche, aber arbeitsfähig bin am nächsten Tag?
Ja. Ah ja, aber das ist
aber
ja...
Dann ist es ja schon,
nee, ich frage also ja, und ich bin aber arbeitsfähig.
Wein,
also es hat keine Auswirkung auf meine Arbeit. Aber es ist eine psychologische Herausforderung. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dann reden wir von der Sucht. Wenn du es brauchst, hast du eine Sucht.
Ja. Das ist der
und
Punkt.
Das ist also die Definition von Sucht muss dann einfach gegeben
spannend.
Sein.
Und haben wir das in Kita-Teams, dass wir über die Definition von Süchten sprechen, offen?
Also wir haben eine Haltung, doch haben wir schon, weil wir auch über das Thema Kaffee trinken, ist ja auch eine Art von Sucht. Sind wir, und der ist einfach auch in der Kita sehr oft gesellschaftsfähig und das werden wir ja auch oft benannt, die kaffeetrinkenden Tanten, wo ich manchmal auch denke, muss man überall mit der Tasse rumlaufen oder gibt es da auch Möglichkeiten? Also du musst einfach drüber sprechen. Wenn Regelmäßigkeit bei was da ist, dann steht da oft ein Suchtcharakter, wenn ich es brauche.
Aber wer behauptet das? Claudia, ganz kurz. Ich will mal jeden hören. Was ist denn, wenn ich jetzt dein Kollege bin und ich trinke abends meine Flasche Wein und jetzt kommst du und sagst, Andreas, kann das sein, dass du immer wieder auch mal Alkohol trinkst? Ich meine, ich sehe es im Alltag, da passiert jetzt nichts, aber und ich sag dir ja, aber das geht dich ja gar nichts an und ich habe kein Problem, weil ich definiere Ja, Sucht anders. Das ist meine Entspannungsflasche abends. Ja, wer bist du, dass du das für mich bewertest?
Also ich bin Winzersfrau. Ja? Schau mal, ja, ich bin Winzersfrau. Ja. Ja. Aber wer abends jeden Abend eine Flasche Wein trinkt oder überhaupt eine Flasche Wein werktags, der hat ja, also das ist für mich schon wirklich auch ein Problem. Also dann.
Was ist mit einer Flasche Bier?
Ich glaube, da kenne ich mich nicht so gut aus als Winzersfrau, aber eine Flasche Bier.
Jeden Abend eine Flasche Bier, ist das schon too much oder ist das durchaus für dich? Es geht ja nicht darum, du bist nicht der Maßstab. Wir wollen ja nur über Meinungen sprechen.
Wenn jetzt in meinem Umfeld so dieses Glas Wein zum Essen ist zum Beispiel was sehr Übliches.
Standard, normal.
Ja, und da würde ich aber, da erlebe ich aber nicht, wenn ich jetzt irgendwo bin, auch jetzt mit meinem Schwiegervater oder so, dass der dann, wenn er das nicht hat, Probleme bekommt. Ja, also dann würde ich schon mal...
Also man könnte jederzeit aufhören damit, ohne dass es
dann... Ja, manchmal ist es auch so, wenn er irgendwo ist und da ist halt kein Wein und das ist dann kein Problem. Aber wenn er zu Hause ist, trinkt er seinen Wein, sage ich mal. So, und der wird jetzt mittlerweile, ist 89 und hilft immer noch überall mit. Da kann ich jetzt schlecht sagen, dieser Mensch hat sein Leben mit einem riesigen Suchtproblem verbracht.
Also das es geht auch gar nicht um Stigmata. Wir wollen niemanden in Schubladen stecken, wir wollen nur mal ausloten. Ja. Gibt es denn überhaupt Grenzen? Also woran können wir uns orientieren, wenn alles so schwimmend ist?
Ja, ne? Du hast jetzt gesagt, ist per se, also muss jemand, der in einer Kita, ich drehe mal die Frage rum, muss jemand, der in einer Kita arbeitet, abstinent sein?
Ja.
So, und da würde ich sagen, nein.
Nein, muss er nicht. Wie siehst du es?
Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Es ist natürlich, wenn ich es brauche, wenn ich sage, ich brauche das zur Entspannung, weil mein Job ist so anstrengend, dann ist egal, was es ist, fällt Richtung Sucht.
Ja.
Na? Es ist ein bisschen eine andere Droge als Nikotin, weil Nikotin, sobald ich es riechen kann, ist es giftig. Das ist bei Alkohol nicht so.
Ja.
Na, das heißt, wenn ich eine Flasche Bier getrunken habe und dann ein Kind auf dem Arm habe, gefährde ich das nicht direkt. Mhm. Deswegen ist es ein kleiner Unterschied und da muss man eben genau hingucken, ist es ein Unterschied während der Arbeit mit dem Kind, während der Arbeit mit den Kollegen, und dann muss es halt immer angesprochen werden. Das heißt, wir müssen in der Kita genug Menschen haben, die in der Lage sind, sich gegenseitig zu beobachten, solche Dinge anzusprechen. Und
die das auch annehmen können. Also Beobachtungen, ne?
Ja, also fast jeder Mensch kann Dinge annehmen, wenn sie ihm auf seine Art und Weise präsentiert werden.
Brückenbauer. An der Stelle machen wir Cut und kommen gleich zum nächsten Thema. Aber ich möchte das hier nochmal abrunden durch etwas ganz Wichtiges, was du gesagt hast. Nämlich die Frage nach Medikamenten. Ich glaube, also ich kenne kaum Kitas, in denen wirklich mal aufrichtig darüber diskutiert wird, wie viele Schmerzmittel nehme ich, um arbeiten gehen zu können? Nehme ich Beruhigungsmittel? Nehme ich Schlafmittel, um schlafen zu können? Das mag natürlich im ersten Moment nicht wirklich gefährlich sein, aber es hat eine Auswirkung auf die Stabilität der Persönlichkeit vielleicht, aber auch auf die nachhaltige Gesundheit, die wir uns für unsere Kolleginnen und Kollegen wünschen. Und es wäre doch schön, wenn wir vielleicht in den Austausch gehen könnten, um genau auch hier wieder auszuloten, wann ist es zu viel? Also nicht richtig und falsch, sondern wann ist es zu viel und wo müssen wir anfangen, Maßstäbe zu setzen, um die Kinder und die Teams zu schützen, um auch dieses Berufsbild zu schützen, damit immer wieder auch daraus hervorgeht, okay, es braucht schon gewisse Voraussetzungen, um diesen Beruf machen zu können. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema, und zwar, das passt ja perfekt, und zwar psychische Krankheiten. Wie psychisch krank darf ich denn sein, um an einer Kita zu arbeiten? Ich frage es anders, damit ihr euch positionieren könnt. Ist es okay für euch, wenn Menschen mit psychischen Krankheiten in einer Kita arbeiten? Wir haben es noch nicht definiert, aber ihr kennt ja jetzt schon den Ablauf.
Da müssen wir ein bisschen mehr definieren.
Perfekt, also ihr schließt es nicht aus. Ihr sagt aber auch, okay, wir müssen genau gucken, was sind das für Krankheiten, um was geht's hier eigentlich und wie ist das vereinbar? Dann lasst uns über diese Krankheiten sprechen. Wir haben verschiedene Krankheiten in unserem Potpourri. Was wir in der Kita ganz oft antreffen, sind Angst- und Panikattacken, sind Depressionen, sind aber auch vor allen Dingen manchmal auch Persönlichkeitsstörungen, die wir haben. Was sind denn so depressive Krankheiten oder was sind denn so psychische Krankheiten, bei denen ihr sagt, hier wird's gefährlich, hier müssen wir Richtung Rot gehen? Vielleicht loten wir es mal aus. Was glaubst du?
Alles, was unberechenbar ist, also was plötzlich akut die Kinder gefährden kann. Ich würde auch auf Rot gehen bei allen psychischen Erkrankungen, wo Leute auch dauerhaft immer wieder ausfallen und dann auch nicht einsatzfähig sind über lange Zeiträume.
Frage direkt, wenn ich eine Panik- oder eine Angstattacke bekomme, falle ich in dem Moment sofort aus? Wie gehst du dann damit um? Weil das ist ein Argument, das du gerade gebracht hast. Also wenn ich entweder langfristig ausfalle oder kurzfristig plötzlich meiner Aufsichtspflicht nicht mehr gerecht werden kann, weil ich gerade einen Cut habe.
Ja, da würde ich dann auch nochmal unterscheiden zwischen gefährde ich damit die Kinder? Also wenn ich jetzt Wahnvorstellungen kriege oder so, gefährde ich ja die Kinder. Und das geht gar nicht. Bei einer Panikattacke, also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, würde ich ja eher denken, dass ich dann ausfalle. Und das kann ja dann im Moment, also kann ja auch übel werden, wenn ich jetzt, ja, oder ich kann Fieber kriegen, dann falle ich auch plötzlich aus. Das kann ich ja intern dann erstmal abfangen. Aber ich kann also nichts zulassen, wo ich eventuell dann Kinder gefährde.
Checken wir es doch mal ab, ob du vielleicht auch was vor Augen hast, wo du sagst, da wird es echt schwierig.
Ich hatte schon Kollegen, die auch Panikattacken hatten, die von jetzt auf gleich den Raum verlassen mussten, weil die umgekippt werden oder weil die, also es ging nicht mehr, die sind einfach raus. Da fährt ein Film und dann gehen die.
Was ja bei alleine arbeiten dann ein No-Go wäre.
Schwierig ist, genau, weil dann hast du in dem Moment eine Gefährdung bei den Kindern. Also was gut ist, wenn die dann, also es offen ansprechen, das haben die auch getan und haben das auch im Team signalisiert. Und dann gab es direkt immer Kollegen, die das auch, also da musst du halt echt ein Team haben, was gut aufeinander achten kann, die das dann kompensieren können und können dann organisieren, ich gehe rein oder ich unterstütze.
Christine, Zwischenfrage, weil das wichtig ist. Ihr habt eben davon gesprochen, Privatsphäre. Man muss die Dinge auch unter vier Augen ansprechen. Wenn ich jetzt sowas habe und damit zu einer Gefahr für mich, für andere werde, sagst du, ist es sinnvoll, das offen anzusprechen, damit jeder darauf reagieren kann im Moment des Moments?
Das muss die Kollegin aber für sich entscheiden.
Also ich würde aber was ist, wenn sie sagt, das will sie nicht?
Dann muss ich als Leitung gucken, wie ich das organisiert oder gemanagt bekomme. Ist ganz ganz ehrlich, weil bei Depressionen hast du auch Leute, die von jetzt auf gleich auf irgendeinen Grund, weil sie einen Schub haben, ausfallen können. Also da musst du einfach für dich dann gucken, wie kriegst du das gehandelt. Und auch deswegen stehe ich auf Gelb, weil da sind wieder Auslotungsprozesse, spielen damit eine Rolle. Du hast Teams, in denen kannst du sowas offen ansprechen, die können damit auch gut umgehen und die fangen sich gegenseitig auf, weil bei denen auch ein Skill ist, hinfallen ist, wir stützen uns, hinfallen ist nicht die Lösung. Du hast aber auch Teams, die sind sehr eng und dann heißt es, nee, mit der will ich aber nicht, weil die ist ja nie da. Also wo kein Verständnis da wäre, dann musst du als Leitung wieder gucken, wie du die Kollegen oder Kollegen
unterstützt. Weil du hast ja eine Fürsorgepflicht.
Genau. So. Also ich finde, psychische Erkrankungen, bei mir ist es ein No-Go in dem Moment, wenn ich meine Erkrankung über die Kinder versuche zu therapieren. Weil die Kinder sind nicht die Therapeuten. Die haben das, also da bin ich direkt bei Rot.
Jetzt bist du bei Traumata zum Beispiel.
Also das zum Beispiel Traumata oder es gibt ja auch, ja doch, es ist ein Traumata. Also wenn du als junger Mensch selber was erlebt hast und meinst, du musst dann in die Kita gehen, weil du aus einer Suchtfamilie kommst oder weil an die Hand angelegt worden ist oder weil du geschlagen worden bist und meinst dann das...
Oder weil du Liebe brauchst, weil du selber keine Liebe
hast. Oder weil du das nicht hattest und meinst dann das hier in der Kita holen zu müssen über die Kinder. Und dann, das ist für mich ein No-Go.
No-Go.
Also Versorgung über Kinder darf nicht stattfinden. Und da bin ich direkt auf Rot. So.
Jetzt würde ich gerne noch mal erst dich anhören.
Ja.
Es ist ja bei dir super spannend, weil du ja selbst Mama bist von drei Kindern und dann natürlich unmittelbar betroffen bist davon, dass nämlich Kita-Fachkräfte mit psychischen Herausforderungen mit deinen Kindern die Welt entdecken. Wie stehst du zu dem Thema psychische Krankheiten bei Kita-Fachkräften?
Ja. Also ich habe mich zunächst mal in die Mitte gestellt, weil wir ja auch gerade bei den Süchten sehr weit ausgelotet haben. Ich würde jetzt erstmal sagen, ist es eine psychische Erkrankung, die wirklich definiert und diagnostiziert ist, würde ich da auch sagen, ihr dürft gerne am Ende eures Entwicklungsprozesses wiederkommen. So. Mhm. Wenn es was Unheilbares ist.
Was ja auch ziemlich, was ich auch sehr professionell und charmant finde übrigens, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich finde dich toll, du bist nur noch nicht so weit. Pack das an und bewirb dich in einem halben Jahr nochmal oder einem Jahr. Also ich finde es ziemlich sympathisch.
Das würde ich schon wichtig finden, weil gerade auch, was hier gerade erzählt wurde, dass man Dinge aus der Kindheit versucht, über die Kita aufzuarbeiten. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass man das bewusst macht.
Ja.
Man macht es, aber man hat das nicht auf dem Schirm. Vielleicht am Ende vom Entwicklungsprozess, aber vorher eben nicht. Deswegen würde ich da schon sagen, sobald da eine Diagnose da ist, bitte ab in den Entwicklungstrozess. Und gerne wiederkommen.
Okay.
Also da würde ich jetzt zustimmen.
Nach dieser Definition
grün, ne? Genau,
zu dem
Thema. Mhm. Okay. Ja. Weil nach dieser Definition, die ich jetzt gesagt habe, sage ich, diese Leute sollen nicht in der Kita sein, bevor sie nicht einen Prozess hinter sich haben.
Okay, damit wir es ein bisschen noch konkreter machen können, wir klammern mal die ganz extremen Arten aus, wie paranoide Schizophrenie etc., wo auch da könnten wir nochmal diskutieren, wenn dir jemand sagt, okay, pass mal auf, ich bin toller Pädagoge, ich bin jetzt Teil deines Teams, ich leide unter paranoider Schizophrenie und nehme aber Medikamente und die sorgen dafür, dass das so gut wie gar nicht auftaucht. Jetzt müsste man nochmal klären, ist das echt akzeptabel, auch mit Medikamenten oder nicht? Aber das würde jetzt zu weit gehen. Wir gehen mal so ein bisschen in diese Alltagsherausforderung. Ich nenne sie wirklich so, weil ihr könnt gerne selber nochmal schauen, auch in den Statistiken. Das sind tatsächlich Dinge, die wir in den Kitas ganz oft anfinden. Zum Beispiel Ernährungsstörungen oder Borderline. Ne? Also ich verletze mich selbst, um mich spüren zu können oder meine Ängste irgendwie koordinieren oder verarbeiten zu können. Wie geht's euch mit solchen Dingen, die nicht unbedingt direkt die Kinder betreffen, aber trotzdem auch ein Zeichen dafür sind, dass wir hier wohlmöglich eine instabile Persönlichkeit haben?
Also ich habe ja schon mal gesagt, ich wäre dafür, dass man, bevor man den Beruf ergreifen kann, ein psychologisches Gutachten etabliert.
Ja, jetzt wird es aber krass, ja, weil jetzt, dann gibt es Ausschlussverfahren.
Dann gibt es ein Ausschlussverfahren.
Okay, dann müssen wir nämlich mal checken.
Sorry, gibt es auch, finde ich, also auch bei Leitung sollte das der Fall sein, weil es gibt Leitungen, die ganze Teams an die Wand fahren, weil sie meinen, sie müssten da wie die Königin durchs Haus oder andere, die einfach total laissez-faire arbeiten. Und damit zerstörst du auch eine Einrichtung oder ein System. Also in Berufen, wo du Auswirkungen auf eine prägende Persönlichkeitsentwicklung hast und die hast du als Pädagoge, bei so kleinen Menschen oder auch bei Eltern, die kannst du ja auch positiv wie auch negativ prägen, finde ich, gehört was rein, um zu gucken, ist der tauglich oder gibt es da eine, ist der Rahmen gesetzt, ja? Es gibt ja psychische Erkrankungen, mit denen kannst du arbeiten gehen, mit denen bist du auch in dem Job gut verankert. Aber es gibt halt auch Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, Traumata, die musst du erst aufarbeiten und das darf nicht in der Einrichtung passieren.
Würdest du aber auch da nochmal definieren wahrscheinlich, was ist denn ein Traumata? Und was ist ein Trauma? Was sind Traumata? Was ist ein Trauma? Und welches Trauma ist vielleicht too much, ist zu krass? Okay, wie stehst du dazu, zu diesen Alltagsherausforderungen, die ja leider auch vor allen Dingen viele Frauen haben? Und ich meine, wir arbeiten ja sowieso in einem Frauenberuf. Wir haben 94%, aktuell glaube ich 94% Frauenanteil in den Kitas. Ist ein starkes Thema.
Ich bin direkt auf Rot bei deinem Wort von der instabilen Persönlichkeit.
Ja. Und das, wobei das meine Bewertung ist. Ne? Ich habe ja nur einen Begriff genommen wie Borderline oder eine Ernährungsstörung.
Ja, eine instabile Persönlichkeit, würde ich sagen, kann nicht in einer Kita arbeiten. Ich brauche resiliente, starke Personen. Und ich kann nicht jemand, der noch akut sich selbst verletzt, dann sagen, oh ja, dann zieh halt einen langärmeligen Pulli an und dann ist gut. Also,
wir haben so viele Erzieher mit instabilen Persönlichkeiten. Warum glaubst du, gibt es so oft Diskussionen auch mit Eltern oder mit Trägern oder mit
den Kindern? Das ist
80% oder 60% der Erzieher, ich würde es jetzt mal vielleicht ganz kurz, aber 60% der Erzieher kannst du, es ist so, ich habe nicht ein Team bisher erlebt, wo du nicht irgendwelche Menschen
hast. Ja, aber 60% sind instabile Persönlichkeiten? Ja. Nee, also doch.
Was, wenn du es in Prozenten ausdrücken würdest, wenn ich weiß nicht, ob du das jetzt möchtest, aber wenn du mal nach dem Bauchgefühl gehst, was glaubst du?
Und das in jedem Kita-Team manchmal auch jemand instabile Persönlichkeit ist. Also da ist natürlich wieder, wie man das definiert. Also, wer ist schon immer der Fels in der Brandung? Ja. Aber eine instabile Persönlichkeit ist für mich jetzt eben wirklich, dass ich eben Phasen habe, wo ich für mich selber nicht sorgen kann. Ja, das ist für mich eine instabile Persönlichkeit.
Gut, dann sind es weniger, dann lasse ich 30% sein. Aber dieses Instabile, ich als Charakter, der jetzt safe ist, würde sagen, es gibt auch bei mir Phasen, wo ich echt an Herausforderungen komme und denke, ich hole mir jetzt einen Coach. Ja, weil ich
aber dann bist du doch keine instabile Persönlichkeit.
Doch, in dem Moment schon, weil ich es selber nicht geregelt bekomme. Ich brauche von außen Unterstützung.
Nee, das ist super spannend. Aber so gerne ich jetzt hier diese Diskussion zulassen möchte, spannend wäre es nochmal so von dir zu hören, jetzt auch als Mutter, hast du schon mal Kita-Fachkräfte getroffen, von denen du gedacht hast, nur gedacht, also vielleicht weißt du es auch, weil sie es dir gesagt haben oder du es herausgefunden hast, wo du gedacht hast, so okay, hier ist jemand, der ist nicht stabil, der ist psychisch nicht stabil, was auch immer er hat.
Ja, durchaus. Ich würde das aber jetzt nicht so, das sind Kita-Fachkräfte, ich würde es darauf beziehen, wir haben eine sehr, sehr komplexe Gesellschaft und da ist es gar nicht mehr so einfach wie früher, eine stabile Persönlichkeit zu sein. Ne?
Okay.
Und deswegen brauchen wir halt nicht nur dieses, du kommst nur noch rein, quasi, wenn du stabil bist, weil dann haben wir bald niemanden mehr. Ne? Weil niemand ist 100% stabil, sagen wir es mal so.
Ja.
Wir brauchen halt schon eine gewisse Basis, muss da sein, klar. Aber dann müssen wir eben auch, wie kannst du im System Hilfe bekommen?
Ja.
Wie kannst du hier begleitet werden? Weil im Grunde ist es ja nie so ein, ich bin fertig und komme irgendwo hin. Ich entwickle mich ja ständig weiter und diese Möglichkeit muss ich haben. Die Weiterentwicklung muss eine begleitete sein. Die muss eine sein, die in die gewollte Richtung weisen kann und nicht ein, mach mal gucken, wo wir landen.
Okay, ja? Ich stelle euch zu dem Thema noch eine Abschlussfrage und ihr dürft sie einfach mit Ja oder mit Nein beantworten. Ich glaube, das ist relativ einfach. Und zwar fange ich einfach mal mit dir an. Möchtest du gerne, dass jede Kita-Fachkraft oder jeder, der in der Kita arbeiten will, dass der so, dass der offen und aufgeschlossen dafür ist, gemeinsam mit seinen Leuten herauszufinden, wie belastbar oder stabil er aufgrund seiner Personality ist? Also, ne, das ist die Frage. Möchtest du, dass jeder, der in der Kita arbeitet, sich diesem Thema offen gegenüber zeigt?
Ja.
Und auch den Mut hat, das anzupacken, wenn er merkt, da ist was in ihm selbst?
Ja.
Wie stehst du dazu? Ist das eine Voraussetzung, wo du sagst, wenn jemand in der Kita arbeiten will, dann muss er sich auch diesen inneren Prozessen, vielleicht sogar diesen krankhaften Prozessen
stellen? Ja, ach so, genau.
Ja. Ja. Okay, muss ich jetzt gar nicht mehr fragen. Du hast dich auch positioniert direkt. Also ist auch für dich eine Voraussetzung.
Ja, es ist eine Voraussetzung, aber ich würde dann nochmal dazu sagen, ich glaube, dass das jeder Mensch will. Ich glaube aber, dass man gucken muss, wie finde ich den Zugang zu diesem Menschen, dass er da die Angst vor verliert.
Und wir haben die große Herausforderung natürlich, dass jetzt viele von euch, aber auch wir, denken ja, okay, wie wollen wir denn jetzt, also wir sind ja keine Therapeuten, das wollen wir auch nicht sein, das dürfen wir auch gar nicht sein, zumindest haben wir die meisten die Qualifikation nicht dafür. Es gehört wahrscheinlich auch nicht in eine Kita, aber wahrscheinlich, das ist immer wieder extern begleitet.
Genau.
Also die Therapie gehört nicht in die Kita, aber die Begleitung hin, ob ich eine Therapie brauche oder ob ich womöglich, ob meine Kollegin eine bräuchte, das ist wahrscheinlich etwas, was im Coaching, im Team-Coaching stattfinden sollte.
Ja, und auch, ich denke, auch Supervisionen sollten standardisiert werden. Man darf einfach nicht vergessen, wir arbeiten in so einem komplexen Arbeitsfeld und du kannst auch einen Traum über die Arbeit auf einmal aufbauen.
Ja.
Und dann bist du Erzieher und du wurdest vielleicht geprüft und die Rahmenbedingungen waren toll und dann ist irgendwas passiert und auf einmal ist deine Welt, liegt in Scherben und dann bist du theoretisch ein Risiko. Also ich finde, gerade wenn du mit Menschen arbeitest, brauchst du psychologische oder Coaching oder Supervision, dass du das aufarbeiten kannst. Es sind so viele Sachen, die total wichtig sind, an die man aber dran geht und darüber sprechen muss.
Genau. Und an der Stelle nochmal. Ihr habt jetzt gehört, dass wir über Dinge gesprochen haben, die wohlmöglich jemand in die Kita mitbringt. Jetzt hat Christine hier an der Stelle nochmal was Wichtiges gesagt, nämlich, dass wir auch manchmal in der Kita selbst etwas entwickeln können. Durch Burnout, durch Mobbing. Das sind auch alles Dinge, die wir in den Teams erfahren und wohlmöglich dadurch auch Angst- und Panikattacken entwickeln, Störungsbilder entwickeln oder einfach nicht mehr so leistungsfähig sein können, wie wir mal waren. Ja.